In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Und noch einmal herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Diesmal wieder die Tutorial-Folge und in der soll es heute um das Thema Gefahr im Verzug gehen. Dazu müssen wir uns erst einmal mit der Thematik Richtervorbehalt beschäftigen. Gemeint ist mit Richtervorbehalt also die gesetzliche Regelung, dass eine strafprozessuale Maßnahme von einem Richter oder einer Richterin angeordnet werden muss. Dieser Richtervorbehalt ist ein zentrales Prinzip im deutschen Strafprozessrecht, dient also dem Schutz vor allem der Grundrechte der Bürger. Ob die StPO einen Richtervorbehalt vorsieht, hängt damit aber auch von der Intensität des Grundrechtseingriffs ab. Es gibt also, ganz niederschwellig, die sogenannte Generalklausel nach § 163 StPO. Die Behörden und Beamten des Polizeidienstes haben Straftaten zu erforschen und alle keinen Aufschub gestattenden Anordnungen zu treffen. Zu diesem Zweck sind sie befugt, alle Behörden um Auskunft zu ersuchen und Ermittlungen jeder Art vorzunehmen, soweit nicht andere gesetzliche Vorschriften ihre Befugnisse besonders regeln. Auf diesen letzten Halbsatz aber kommt es an. Die Generalklausel ist eben nur eine Auffangermächtigung für Maßnahmen, die nicht besonders gesetzlich geregelt sind. Und umgekehrt ergibt sich daraus auch die Verpflichtung für den Gesetzgeber, je nach Tiefe des Grundrechtseingriffs entsprechende Regelungen zu treffen. Er darf sich also nicht hinstellen und wahlweise mal ein paar Maßnahmen regeln und andere dann einfach auf die Generalklausel abwälzen. Für einzelne Maßnahmen ist dann allerdings durchaus rechtlich und kriminalpolitisch umstritten, ob es dafür einer ausdrücklichen Ermächtigungsgrundlage bedarf oder die Generalklausel ausreicht. Das gilt insbesondere für die Frage des Einsatzes von V-Personen, die im Rahmen der Aufklärung von Straftaten erhebliches Gewicht entfalten kann, allerdings bislang auf die Generalklausel gestützt wird. Ein entsprechender Gesetzentwurf, durch den das geändert werden sollte, wurde vom Bundesjustizministerium vorgelegt. Ob über diesen allerdings noch in der laufenden Legislaturperiode entschieden wird oder er der Diskontinuität anheimfällt, wird sich zeigen müssen. Also, je grundrechtsintensiver eine Maßnahme, desto wichtiger ist, wer darüber entscheidet. Zu den typischen Maßnahmen, die dem Richtervorbehalt unterliegen, gehören unter anderem die Durchsuchungen nach § 102 StPO, die Beschlagnahmen nach § 94, die Telefonüberwachungen nach § 100a oder natürlich auch die Anordnungen von Untersuchungshaft nach 112 Folgen der StPO. Diese Maßnahmen greifen also tief in die Grundrechte ein, insbesondere in die Rechte auf Freiheit, auf Unverletzlichkeit der Wohnung und das Fernmeldegeheimnis. Und der Richtervorbehalt schützt die Betroffenen vor willkürlichen oder unverhältnismäßigen Eingriffen durch die Strafverfolgungsbehörden. Und das tut er, der Richtervorbehalt, schon einmal über das Vier-Augen-Prinzip. Die Polizei regt bei der Staatsanwaltschaft eine entsprechende Ermittlungsmaßnahme an, beispielsweise eine Wohnungsdurchsuchung. Nun prüft erstmal die Staatsanwältin bzw. der Staatsanwalt, ob man dieser Anregung überhaupt folgen will. Ist die Maßnahme tatsächlich zielführend? Sind die strafprozessualen Voraussetzungen dafür gegeben? Ist die Maßnahme auch verhältnismäßig? Und nur wenn die Staatsanwaltschaft das bejaht, stellt sie den Antrag auf Erlass eines Durchsuchungsbeschlusses bei Gericht. Und der Richter prüft nun unabhängig seinerseits die rechtlichen Voraussetzungen und die Verhältnismäßigkeit und erlässt dann einen Durchsuchungsbeschluss oder lehnt dessen Erlass eben ab. Ob die Maßnahme ermittlungstaktisch sinnvoll ist, bleibt aber alleinige Entscheidung der Staatsanwaltschaft als Herrin des Ermittlungsverfahrens. Je nach Grundrechtsintensität können diese Richtervorbehalte auch unterschiedlich ausgestaltet sein. Bei Durchsuchungen liegt ein einfacher Richtervorbehalt vor. Die Entscheidung trifft der Ermittlungsrichter, bei Gefahr im Verzug können die Staatsanwaltschaft oder die Polizei die entsprechende Anordnung selbst treffen. Bei Telefonüberwachungsmaßnahmen ist das schon grundrechtsintensiver. Die Anordnung muss nicht nur schriftlich erfolgen, sondern eben auch durch den Ermittlungsrichter und bei Gefahr im Verzug darf auch die Staatsanwaltschaft anordnen, aber auch nur für die Dauer von 3 Tagen, dann muss eine richterliche Entscheidung vorliegen. Stichwort Wochenende. Und die Polizei ist selbst bei Gefahr im Verzug überhaupt nicht anordnungsbefugt. Und schließlich die Wohnraumüberwachung, also der sogenannte große Lauschangriff. Hier darf nicht der Ermittlungsrichter anordnen, sondern zuständig ist die Staatsschutzkammer am Landgericht in der Berufsrichterbesetzung, also 3 Berufsrichterinnen und Richter. Und bei Gefahr im Verzug darf die oder der Vorsitzende der Staatsschutzkammer eine für nur 3 Tage gültige Eilanordnung erlassen. Hier ist also nicht nur die Polizei, sondern auch die Staatsanwaltschaft unter keinen Umständen anordnungsbefugt. Wann aber liegt diese Gefahr im Verzug nun eigentlich vor? Gefahr im Verzug liegt vor, wenn der Zweck der Maßnahme durch die Verzögerung einer richterlichen Anordnung gefährdet wäre, also insbesondere dann, wenn ein unmittelbarer Beweismittelverlust droht. In diesen Fällen können auch Staatsanwälte oder Polizeibeamte die Maßnahme anordnen. Das wäre dann auch die typische Klausurkonstellation. Die Polizei durchsucht eine Wohnung und stellt Beweismittel sicher. Und nun stellt sich die Frage, ob diese Beweismittel verwertbar sind. Wenn kein richterlicher Durchsuchungsbeschluss vorliegt, sei es schriftlich, sei es mündlich, könnte sich die Unverwertbarkeit dann aus einem Verstoß gegen den Richtervorbehalt ergeben. Dass gar keine Anordnung vorliegt, kann übrigens faktisch nicht sein. Wenn eine Wohnungsdurchsuchung stattfindet und weder Gericht noch Staatsanwaltschaft involviert sind, liegt zwangsläufig eine polizeiliche Anordnung vor. Jedenfalls konkludent durch die Umsetzung der Maßnahme. Nun ist die Durchsuchung allein deshalb nicht rechtswidrig, wenn ein Richter nicht entschieden hat. Denn die Polizei ist ja anordnungsbefugt, eben aber unter der Voraussetzung, dass Gefahr im Verzug vorliegt. Also muss man das nun in der Klausur prüfen. Würde eine richterliche Anordnung so viel Zeit in Anspruch nehmen, dass der Erfolg der Maßnahme gefährdet wäre? Bei der Beantwortung dieser Frage ist dann insbesondere zu berücksichtigen, dass Staatsanwaltschaft und Gericht ja auch genau für solche Fälle über Rufbereitschaften verfügen. Von einer Gefährdung ist also nur dann auszugehen, wenn die Polizei nicht einmal mehr ausreichend Zeit hat, die Staatsanwaltschaft zu kontaktieren, weil sonst Beweismittel vernichtet werden würden. Und eine Rolle spielt auch die Erreichbarkeit des Gerichts bis zur Umsetzung der Maßnahme. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft können also nicht mitten in der Nacht, wenn man keinen Richter erreichen wird, schon mal eine Durchsuchung aufgrund von Gefahr im Verzug anordnen, wenn die Durchsuchung dann erst mehrere Stunden später erfolgen soll. In diesen Fällen muss eben gewartet werden, bis tatsächlich ein Beweismittelverlust droht. Und nur wenn man bis dahin immer noch keine richterliche Anordnung einholen konnte, liegt auch tatsächlich, nicht bloß hypothetisch, Gefahr im Verzug vor und Polizei oder Staatsanwaltschaft sind anordnungsberechtigt. Erfolgt eine Anordnung aufgrund von Gefahr im Verzug, muss diese, ebenso wie eine bloße richterliche Anordnung, auch nachträglich auf ihre Rechtmäßigkeit überprüfbar sein. Es muss also auch für den von der Maßnahme Betroffenen und dessen VerteidigerInnen aus der Akte ersichtlich sein, auf welcher Erkenntnisgrundlage die Anordnung erfolgt ist. Daraus ergibt sich eine Verpflichtung, dass jede Behörde für sich das entsprechend dokumentiert und diese Dokumentation zu den Akten nimmt. Und bei den Anordnungen aufgrund von Gefahr im Verzug gibt es auch die Möglichkeit einer entsprechenden richterlichen Überprüfung. Rechtsgrundlage dafür ist § 98 Absatz 2 StPO. Der gilt bei der Anordnung von Beschlagnahmen unmittelbar, in allen anderen Fällen analog. Und dann ergeht ein richterlicher Beschluss, der die Rechtmäßigkeit einer polizeilichen Anordnung wegen Gefahr im Verzug bestätigt. Und dieser richterliche Beschluss ist dann wieder ganz normal nach § 304 folgende mit der Beschwerde anfechtbar. Eine insbesondere klausurrelevante Sonderkonstellation geht mit der Frage einher, wann ein Gericht bereits mit einer Sache befasst ist. Erstmal die Grundkonstellation. Die Staatsanwaltschaft beantragt einen Durchsuchungsbeschluss und das Gericht lehnt den Erlass ab. Dann ist diese Entscheidung für Staatsanwaltschaft und Polizei logischerweise erstmal bindend. Nicht zulässig wäre es also zu sagen, weil das Gericht ja abgelehnt hat, ist ein richterlicher Beschluss nicht zu bekommen, also können Staatsanwaltschaft und Polizei aufgrund von Gefahr im Verzug selbst anordnen. Denn das würde ja den gesamten Richtervorbehalt konterkarieren. War also das Gericht mit der Sache befasst und sei es ablehnend, ist diese Entscheidung bindend. Wenn sich nun allerdings neue Beweismittel ergeben, liegt wieder eine andere Sachlage vor. Dann könnte also erneut ein Durchsuchungsbeschluss beantragt werden. Die vorherige Ablehnung sperrt also nicht eine Neubeantragung. Aber es müssen eben neue Tatsachen hinzugekommen sein. Sonst bliebe nur die Möglichkeit der Beschwerde gegen die richterliche Ablehnung des Durchsuchungsbeschlusses. Das bedeutet auch, es ist nicht statthaft, bei unveränderter Beweis- und Sachlage denselben Antrag ein paar Stunden später, nachdem er von dem einen Richter abgelehnt wurde, jetzt einfach noch einmal bei einem anderen Richter, der zwischenzeitlich die Rufbereitschaft übernommen hat, zu stellen. Und zu diesen Fallkonstellationen gehört auch die Situation, dass die Richterin oder der Richter, bei der oder dem telefonisch der Erlass eines Durchsuchungsbeschlusses beantragt wird, mitteilt, man könne nicht ohne Vorlage der Akten entscheiden. Denn auch darin liegt eine Entscheidung in der Sache, nämlich darüber, dass die Maßnahme als nicht so eilbedürftig erachtet wird, als dass man nicht noch schnell das Ganze verschriftlichen könne. Bleibt die Frage, wie wirkt es sich denn aus, wenn die Polizei fehlerhaft Gefahr im Verzug angenommen hat? Klassische JuristInnen-Antwort, es kommt drauf an. Wir bewegen uns hier letztlich im Bereich der Beweismethodenverstöße, also im klassischen zweistufigen Aufbau. In einem ersten Schritt muss festgestellt werden, ob tatsächlich eine rechtswidrige Anordnung vorliegt Und erst, wenn dies festgestellt wurde, konkret also, es lag kein Gefahrenverzug vor, die Polizei hätte also die Durchsuchung nicht selbst anordnen dürfen, stellt sich die Folgefrage, ob dieser Verstoß auch zu einer Unverwertbarkeit führt. Und das ist dann wie meist eine Frage, die im Rahmen der Abwägung entschieden werden muss. Ging die Polizei willkürlich vor oder handelt es sich eher um eine fahrlässige, irgendwie aber nachvollziehbare Fehlentscheidung? Wie schwer wiegt der Grundrechtseingriff? Wurde eine Wohnung durchsucht, die ja grundgesetzlich besonders geschützt ist oder beispielsweise nur der Kofferraum eines Autos? Und die Frage der hypothetischen Anordnung. Wenn eine Richterin oder ein Richter mit dem Fall dann doch befasst worden wäre, hätte der die Durchsuchung möglicherweise abgelehnt? Oder wäre das für sie oder ihn auch eher ein No-Brainer gewesen und die Durchsuchung wäre so oder so angeordnet worden? Und wie schwer wiegt eigentlich das Delikt, das aufgeklärt werden soll? In der Klausur wird es dann auch vor allem darauf ankommen, dass genau dieser Abwägungsprozess nachzuvollziehen ist. Also nicht schreiben, die Durchsuchungsanordnung war rechtswidrig, weil keine Gefahr im Verzug vorlag, deshalb sind die aufgefundenen Beweismittel unverwertbar, sondern die Durchsuchungsanordnung war rechtswidrig, weil keine Gefahr im Verzug vorlag. Fraglich ist aber, ob deshalb auch die aufgefundenen Beweismittel unverwertbar sind. Für deren Unverwertbarkeit spricht A, B, C und so weiter. Gegen deren Unverwertbarkeit spricht hingegen dies und jenes. Und genau dieses Für und Wider ist das, was in der Klausur die Punkte bringt. Und das wäre es erstmal gewesen an dieser Stelle für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Empfehlungen, Kommentare, Anregungen, positive Bewertungen auf den diversen Podcast-Plattformen. Sind jetzt auch bei YouTube zu finden im Übrigen. Und wir freuen uns auch über sonstiges Feedback, gerne auch über unsere Homepage strafstation.berlin. Gerne auch mit Themenanregungen. Und dann wäre es das für heute gewesen. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin.
Die Prozessbeteiligten bitte.